Ja, darum beten wir, dass du uns auch jetzt
eine Begegnung schenkst mit dir in deinem Wort. Amen. Bitte schlagt eure Bibeln auf im Hebräerbrief im Kapitel 1. Meine letzten drei Predigten habe ich gehalten über diesen sogenannten Prolog zum Hebräerbrief, also der Vorrede der Einleitung zu diesem Brief. Und ich lese noch einmal die Verse 1 bis 4 und werde die Betrachtung dieser Verse dann jetzt erst einmal abschließen. Hebräer 1 ab Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Dieser ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Und jetzt kommt der Predigttext von heute. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name höher ist, den er vor ihnen ererbt hat. Diese Sätze sind sehr verdichtet und mich fordern die immer heraus, sie dann ganz in Ruhe für mich zu betrachten, weil ich gerne erfassen will, was steht hier eigentlich. Ich kann über solche Texte nicht schnell hinweggehen. Und deswegen habe ich mir mal Zeit genommen, vier Predigten über vier Verse zu halten. So mache ich oft auch meine stille Zeit. Die bringt mich manchmal nicht weiter als einen Vers, weil mich so viel berührt und ich so viel nachzudenken und nachzulesen habe. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir werden zunächst mal nachdenken über die Reinigung von unseren Sünden. Das ist natürlich ein Gedanke, der uns, denke ich, den allermeisten vertraut ist. Jesus starb am Kreuz, um die Strafe zu tragen für unsere Schuld, die wir Gott gegenüber verdient hätten. Auf ihn wurde alle Sünde dieser Welt gelegt, um uns mit Gott zu versöhnen. Durch sein Sterben von Golgatha ist uns der Weg geöffnet und jeder, der Jesus vertraut, der Jesus sein Leben anvertraut, der Jesus seine Schuld bekennt, der darf mit dieser Gewissheit leben, das, was damals am Kreuz von Golgatha geschehen ist, das ist auch für mich wahr, das macht Gott dann lebendig in unseren Herzen. Sonst ist das eine tote Theologie. Wir werden heute Abend im Abendmahl das Lied wieder singen, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat mit seinem Blut. Das ist ja unsere große Hoffnung, unser festes Wissen. Der Prophet Micha hat gesagt, dass er unsere Sünde versenkt hat in die Tiefen des Meeres. Und ich freue mich über Jesaja, der an verschiedenen Stellen gesagt hat, dass er unsere Sünden hinter sich geworfen hat und nicht mehr daran denkt. Jesus hat wirklich Reinigung, hat Befreiung bewirkt von der Sünde und ihrer Macht. Und nicht nur Vergebung hat er gewirkt, sondern er schafft auch Erneuerung unseres Lebens, dass wir nicht bleiben, wie wir gewesen sind. Und er hat es getan durch sich selbst. Er hat nicht irgendeinen Engel geschickt, er hat nicht irgendeinen Menschen geschickt, keinen Propheten oder hohen Priester, sondern er selbst hat sich hingegeben für unsere Schuld. Wir lesen das im 9. Kapitel unseres Briefes hier in den Versen 11 und 12. Hebräer 9 ab Vers 11. Christus aber ist als hohe Priester der zukünftigen Güter durch das größere und vollkommenere, nicht mit Händen gemachte Zelt gekommen, das nicht von dieser Geschöpfung ist, auch nicht durch das Blut der Böcke und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut, ein für allemal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Er selbst hat unsere Errettung vollbracht. Und das ist, was uns so viel Hoffnung gibt. Denn das, was im Alten Testament Menschen getan hatten, konnte die Schuld nur bedecken. So lange, bis der große Tag kommen würde, an dem Jesus die Sünde hinwegtragen würde. So hat es einmal Johannes der Täufer über Jesus selber gesagt. Und wir lesen hier in unserem Predigttext in Hebräer 1, er hat dieses Werk der Reinigung vollbracht. Das heißt vollständig und endgültig, ein für allemal. Wir müssen nicht immer wieder neu Jesus opfern, wie wir es in der katholischen Liturgie sehen, der Eucharistie, wo Christus immer wieder neu geopfert wird, sondern ein für allemal hat Jesus dieses Werk der Gnade vollbracht. Und von diesem Werk der Erlösung leben wir, von dem nehmen wir, das nehmen wir immer wieder neu in Anspruch. Und wir müssen deswegen nie zögern und zweifeln, ob uns der Herr tatsächlich auch vergibt, denn er hat es ein für alle Mal am Kreuz getan. Und darauf beziehen wir uns und das bekennen wir. Und wir beziehen uns auf das, was er getan hat und sagen, Herr, aufgrund deines ein für alle Mal vollbrachten Erlösungswerks komme ich zu dir und darf fest im Glauben wissen, dass die Schuld, die ich dir bekenne, auch wirklich vergeben ist. Mich hat dann ein weiteres Wörtchen wieder neu angesprochen. Am Ende von Vers 3 von Hebräer 1 lesen wir, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Ich will zunächst einmal auf dieses Wort gesetzt eingehen. Das heißt, im Denken des Neuen Testaments, hier ist ein Werk vollbracht. So wie jemand, der eine Arbeit gemacht hat, dann am Ende sagt, jetzt ist die Arbeit getan, jetzt kann ich mich mal hinsetzen, die Arbeit ist gemacht, der Tag kommt zur Ruhe. Genau das ist, was Jesus getan hat. Im alttestamentlichen Heiligtum der Stiftshütte oder später am Tempel gab es keine Sitzgelegenheit. Da hat sich der hohe Priester nie hingesetzt. Er ist auch nicht, nachdem er aus dem Tempel rausgegangen ist, rausgekommen ist, hat er nicht sagen können, so, jetzt setze ich mich hin, mein Werk ist vollbracht. Nein, am nächsten Tag ging das Gleiche von vorne los. Und wir lesen das auch im 10. Kapitel vom Hebräerbrief ausdrücklich. Hebräer Kapitel 10, Vers 11. Und da heißt es, jeder Priester dient jeden Tag, um den Gottesdienst zu verrichten und immer wieder dieselben Opfer darzubringen, die niemals die Sünde wegnehmen können. Dieser aber, Jesus, da er ein Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, hat sich nun zu Rechten Gottes gesetzt. Er hat ein Opfer gebracht, das für immer gilt, das nicht zu wiederholen ist, das nicht aufzufrischen ist wie die Corona-Impfung, sondern ein für allemal hat er sein Leben gegeben. Das heißt, dieser Begriff, er hat sich gesetzt, ist ein Begriff der Ruhe. Die Arbeit ist getan und seit er dort sitzt, so heißt es im 7. Kapitel vom Hebräerbrief, vertritt er uns vor Gott. Er bittet immer da für uns. Das Werk von Golgatha, das ein für alle Mal getan ist, ist diese Ansprache vor Gott. Die Schuld ist gesühnt. Und er sitzt nicht irgendwo, sondern es heißt dort, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Es wird mehrfach in diesem Brief erwähnt, dass er zur Rechten der Majestät Gottes sitzt. Der Epheserbrief sagt einmal, und das bedeutet, dass alles unter seine Füße getan ist. Dass es nichts gibt, was ihm nicht unter die Füße gelegt wurde. Er ist die Majestät. Ein Packer in seinem Klassiker Gott kennen hat dazu geschrieben, Majestät bedeutet absolute, höchste Herrschaft, über der nichts steht und der sich nichts entzieht. Majestät beschreibt die Größe, die Macht, die Herrlichkeit, die Erhabenheit Gottes. Und dieser Erhabenheit bringen wir unseren Respekt, unsere Ergebenheit entgegen und wir beten ihn an, unseren Herrn. Und wenn wir durch die Offenbarung lesen, wir haben in der Einleitung ein paar Sätze gehört, dann sehen wir, alles, was im Himmel ist, betet diesen Herrn an und bewundert seine Majestät, weil er der absolute Herr ist. Ob es die Ältesten im Himmel sind oder die Millionen von Engeln, und dann heißt es sogar noch ausdrücklich, alle Geschöpfe beten ihn an. Er ist die Majestät. Und um seine Majestät zu beschreiben, heißt es in unserem Text noch weiter, er ist so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name höher ist, den er vor ihnen ererbt hat. Denn er wird Sohn genannt, der höchste Titel, der möglich ist im Vergleich zu den Engeln. Engel sind für uns unfassbare Wesen. Ich gebe euch mal einige kurze Einblicke in das, was die Bibel über Engel sagt. Sie sind starke Helden, die Gottes Befehle ausführen, denen sich dann auch nichts entgegensetzen kann. Sie sind Vollstrecker göttlichen Gerichtes. Da werden mal 185.000 Assyrer von einem Engel einfach hinweggetan, die sich gegen Gott aufgelehnt hatten. Und dann, auch im Leben des David, nach der Volkszählung, sind es 70.000 Menschen, die sterben als Folge eines göttlichen Gerichtes, das ein Engel ausübt. Sie werden Boten seiner Kraft genannt. Oder es wird beschrieben, dass sie große Herrlichkeit haben, die über allem Irdischen steht. Man nennt sie Obrigkeiten, Fürsten, Herrschaften und Throne. So beschreibt Gott Engel im Kolosserbrief. Sie haben gewaltige Aufträge in der unsichtbaren Welt. Im Buch Daniel sehen wir einmal, dass sie tatsächlich weltpolitische Ereignisse herbeiführen in der unsichtbaren Welt. Das macht mich auch sehr gelassen im Blick auf heute in 3 Wochen, dass schlussendlich nicht der Souverän, nämlich das deutsche Volk, den nächsten Bundestag oder den Bundeskanzler bestimmt, sondern dass ein anderer die Fäden zieht, und das ist unser Herr. Und von ihnen wird auch beschrieben, denn Engel, sie sind mächtiger als alle Menschen. Und nun beschreibt unser Text hier, dass Jesus zu Rechten der Majestät sitzt und viel erhabener ist als diese unfassbar gewaltigen und mächtigen Wesen. Warum ist mir das so wichtig? Schau, wir haben eben gelesen im Vers 3, er hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht, und dann wird er beschrieben in dieser unfassbaren Majestät. Und das bedeutet, mein Heil ist sicher in diesem majestätischen Herrn, weil er die absolute Majestät ist. Weiß ich, er ist der Garant für mein Heil. Er ist der Anker meines Lebens, von dem es später im Hebräerbrief einmal heißt. Er ist der Anker meines Heils. Der ganze Hebräerbrief will das Evangelium auf eine besondere Weise erklären. Und er beginnt mit der Beschreibung dieses großen, unfassbaren Gottes, der diese Erlösung geschaffen hat. Und weil er im Himmel sitzt, also das Werk vollbracht hat, und weil er dort für uns Fürsprache hält, weiß ich auch, er ist der Garant für mein Heil. Wenn unser Heil eine so gewaltige und heilige Garantie hat, wenn niemand sonst als Gott selbst dieses Heil geschaffen hat, dann hat das auf mich starke Auswirkungen. Ich will mich an die Beschreibungen über die Erlösung nie im negativen Sinne gewöhnen. Es muss für mich immer das Größte bleiben. Denn ich bin ein Mensch, der fehlerhaft ist, ein Mensch, der manchmal an sich selbst verzweifelt. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht, dass du dein eigenes Leben betrachtest und Ich weiß nicht, was du dann für so viele Gedanken hast. Und dann zu wissen, mein Heil wird nicht garantiert durch mich. Mein Heil wird nicht garantiert durch einen Engel. Mein Heil wird nicht garantiert durch einen Hohepriester. Sondern mein Heil ist garantiert von der absoluten Majestät im Himmel. Und deswegen hat das Wissen um die Erlösung eine starke Auswirkung. Erstens, dieses Wissen stärkt mein Vertrauen in meine Erlösung. Schaut mal in Kapitel 4 in den Vers 14 hinein, einer meiner Lieblingsverse aus dem Hebräerbrief. Vielleicht ein bisschen speziell, dass das einer meiner Lieblingsverse ist, aber er ist es. In Hebräer 4, Vers 14 steht nämlich, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Was fasziniert mich hier? Er ist durch die Himmel gegangen. Das heißt, alles, was zwischen dieser Erde, meinem kleinen Leben und dem Thron Gottes ist, das sind die Himmel. Ob das jetzt die sichtbaren Himmel sind oder das weite Universum oder auch im geistlichen Sinne alles, was zwischen mir und Gott stehen könnte. All die Mächte der Finsternis, die gegen ihn streiten und die uns abhalten wollen, Jesus zu vertrauen und nachzufolgen. Er ist durch die Himmel gegangen. Nichts konnte ihn aufhalten. Er ist durch die Himmel gegangen mit einem Opfer, nämlich mit seinem Blut. Der hohe Priester im Alten Testament musste mit einer Schale von Blut des Opfertieres in das Allerheiligste hineingehen, um die Menschen zu versöhnen mit Gott. Und das ist, was Jesus getan hat. Er ist aber nicht mit dem Blut von Böcken oder Kälbern gegangen, so haben wir es vorhin gelesen, sondern mit seinem eigenen Blut durch die Himmel gegangen. Alles, was mich aufhalten könnte, eines Tages zu diesem Herrn zu gehen, das hat er, unser Herr, überwunden. Das schaffte mir ganz starkes Vertrauen. Mir begegnet viel in meinem Leben. Eben vor allen Dingen auch das, was ich an mir selber an Unvollkommenheit sehe. Und ich weiß, Satan hat großes Interesse daran, mir das Evangelium zu verschleiern oder mich vielleicht sogar, wenn es irgend möglich wäre, von Jesus zu trennen. Und die Garantie, dass ich dort ankomme, dass das gute Werk, das in mir angefangen ist, vollendet wird, diese Garantie liegt nicht in mir, sondern in der Majestät, in diesem Herrn, dem alles untersteht. Und deswegen heißt es dann im Vers 16 von Kapitel 4 weiter, darum, weil das so ist, lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten. Mit frohem Vertrauen. Deswegen darf ich ruhig sein und fröhlich sein, trotz all meiner Unvollkommenheit und meinem Versagen. Denn wenn er mich zu sich gerufen hat, dann garantiert er die absolute Majestät für mein Heil. Höher kann meine Heilsgewissheit nicht angesiedelt sein. Meine Heilsgewissheit ruht nicht in mir. Sie ruht auch nicht in meinem Glauben an das Erlösungswerk, sondern meine Heilsgewissheit ruht in dem Herrn Jesus, der durch die Himmel gegangen ist und zur Rechten der Majestät Gottes sitzt und mich dort vertritt. Das ist für mich stark. Man liest manchmal in einer Situation, jemand hat eine Sache zur Chefsache erklärt. Das heißt, das macht er selber, weil es ganze Aufmerksamkeit oder bestimmte Fähigkeiten braucht. Und das ist unser Herr. Es kann keinen mächtigeren Garanten geben für mein Heil als ihn. Und wenn dir Zweifel kommen als Gotteskind, ob du es schaffst bis zum Ziel, wenn dir Zweifel kommen, weil du dein Versagen siehst, deine Unzulänglichkeit, dann sieh auf Jesus, den Garanten unseres Heils. Eines Tages werden wir alle vor dem Richter stehen. Im 2. Korintherbrief Kapitel 5 heißt, wir alle müssen vor den Richterstuhl Christi treten. Wir alle. Also du und ich auch. Und wenn du dir mal einen kleinen Moment vorstellst, du, nur du alleine, müsstest vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo er dein Leben beurteilt. Wie wird es dir dabei gehen? Also bei dem Gedanken müsste ich vergehen. Und dann zu wissen, der auf diesem Thron sitzt, das ist mein Erlöser, der nicht nur mein Leben beurteilt, sondern der meine Schuld ans Kreuz getragen ist, der die absolute Majestät ist, der sich gesetzt hat zu Rechten Gottes und uns dort vertritt. Er hat gesagt, wenn wir uns hier zu ihm bekennen, dann wird er uns auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Das ist meine große Freude. Das ist meine große Sicherheit. Nicht mein Glaube bringt mich ans Ziel, sondern er, der mein Garant ist. Dieser überragende Herr, diese absolute Majestät ist mein Erlöser, dein Erlöser, wenn du sein Eigentum geworden bist. Also das ist die erste Auswirkung, die dieses Wissen um die majestätische Errettung und diese majestätische Bewahrung bringt. Das ist Vertrauen, Vertrauen in diesen Gott. Und ein zweites hat das eine Auswirkung, das ist Hingabe. Denn wenn dieser Herr das alles für mich getan hat und wenn er das alles für mich ist, dann kann ich nicht mehr einfach so weiterleben wie bisher. Im Kapitel 12 in unserem Brief heißt es, darum, also das ist die Schlussfolgerung aus all dem, was der Brief beschreibt über die Erlösung, darum lasst auch uns alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Ausdauer in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus. Deswegen kann ich auch, wie im Kapitel 13, Vers 13 es heißt, mit ihm die Schmach tragen. Denn Jesus zu bekennen in einer Welt, die ihn nicht kennt, bringt mir vielleicht manchen Spott und manchen Hohn ein und vielleicht auch mal noch viel bedeutsamere Nachteile. Aber weil er der Garant meiner Erlösung ist, deswegen folge ich ihm nach, deswegen gebe ich mich ihm hin. Und dieses Wissen hat noch eine dritte Folge. Wenn ich vor Augen habe, diese absolute Majestät, mein Herr, er selbst hat meine Erlösung vollbracht. Und es hängt alles an ihm. Es kommt alles auf ihn an. Und es kommt alles auf meine Beziehung zu ihm an. Dann wirkt das in mir auch Ehrfurcht. Denn im Kapitel 12, Vers 28 sagt er Folgendes. Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, haben wir Gnade. Ach, sagen wir, super, ja, wir haben Gnade, alles bestens. Aber lesen wir den Vers zu Ende. Durch die wir Gott dienen wollen, um ihm zu gefallen, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Liebe Freunde, wir dürfen die Gnade Gottes nie als etwas Geringes ansehen. Denn Gnade bedeutet, ich bin von einem Gott errettet, der ein verzehrendes Feuer ist. Ich bin von einem Gott gerettet, dem ich mit Scheu und Ehrfurcht begegnen müsste, sollte, darf. Lass uns darum beten, dass wir vielleicht ganz neu Ehrfurcht lernen. Wir wollen nicht vergessen, was Gnade bedeutet. Gnade bedeutet, von diesem verzehrenden Feuer errettet zu sein durch die Hingabe des Sohnes Gottes. Und deswegen muss und soll mein Leben erfüllt sein von Gottes Furcht. Wie ernst nimmst du, Jesus? Ich kann nicht in jedes Herz hineinschauen. Bei vielen weiß ich es, wie sie zu Jesus stehen. Und weiß, sie freuen sich an diesem Garanten ihrer Erlösung. Aber der Hebräerbrief spricht auch einige Mahnungen und Warnungen aus an solche, die noch nicht Eigentum dieses Herrn sind. Schau mal zum Beispiel in Kapitel 4 in den Vers 7. Da heißt es, dass Gott noch einmal einen Tag bestimmt, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie gesagt wurde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Das Angebot der Gnade in Christus ist ein heiliger Ruf, so sagt es Paulus mal an den Timotheus gerichtet. Und er sagt, verstocke dein Herz nicht. Ich weiß nicht, ob dein Herz sich geöffnet hat für diesen Herrn. Ich weiß nicht, ob du sein Eigentum bist, ob du deine Schuld zu ihm getragen hast, deine Verlorenheit, deine Unfähigkeit, dich zu retten, deine Unfähigkeit, dich zu einem neuen Menschen zu machen. Diese absolute Majestät, die mein Heil garantiert, ist eben eine absolute Majestät. Und wie erfüllt bin ich, bist du von Ehrfurcht vor diesem Gott. Er warnt uns sogar in Kapitel 2, Vers 1 und sagt, wir sollen aufpassen, dass wir nicht vorbeigleiten, nicht am Ziel einfach vorbeigehen. Die Bibel nennt ja den Begriff oder gebraucht den Begriff der Sünde, der in der griechischen Sprache so viel wie Zielverfehlung heißt. Wenn wir Gott nicht ernst nehmen als Majestät, der sein Leben gab, dann besteht die Gefahr, dass wir am Ziel vorbeigleiten, dass wir alles gehört haben. Und am Ende, wenn unser Leben zu Ende ist, doch am Ziel vorbeigegangen sind. Und er sagt im Vers 3, wir sollten dieses Heil nicht missachten. Ich hoffe, dass du das Heil in Christus nicht missachtest, dass du es nicht auf die leichte Schulter nimmst oder dass du es auf die lange Bank schiebst, dein Leben diesem Herrn anzuvertrauen. Ich wünsche dir, dass du von ganzem Herzen gewiss bist in deinem Erlöser, dass du voll Freude sagen kannst, er ist der Garant meines Heils. Er ist der Garant meines Heils. Er ist es, der für mich durch die Himmel gegangen ist und der jetzt neben dem Vater sitzt und mich vertritt. Ich wünsche, dass dein Herz jubelt über dieser Gewissheit. Und ich wünsche dir, dass du Gottes Heil nicht missachtest. Und dann, Geschwister, lasst uns bei diesem Herrn bleiben. Jesus hat gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Und der Hebräerbrief sagt das so im Kapitel 6, im Vers 4. Hebräer 6, Abvers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, machen wir eine kleine Pause. Wer sind diese Leute? Da gibt es unter ernsten Christen unterschiedliche Sichtweisen. Wir vertreten als Älteste die Sichtweise, das sind Menschen, die wiedergeboren sind. Das sind Menschen, die Jesus erlebt haben, die er neu gemacht hat. Und andere sagen, das sind Menschen, die sind dem Evangelium ganz nahe gekommen. Und jetzt ist der Punkt der Entscheidung gefallen. Werden sie nun Gottes Gnade erfassen oder nicht? Nun, wir können uns über diesen Punkt streiten tun wir darüber nicht, aber wir können ja unterschiedliche Sichtweisen haben. Aber entscheidend ist für mich der Vers 6 heute Morgen. Denn da steht, und die dann doch abgefallen sind, es ist unmöglich, sie erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Weißt du, wir sind noch nicht am Ziel. Und deswegen sind solche Worte ernst zu nehmen. Ich kann natürlich so Verse auch einfach ganz locker beiseite und sagen, betrifft mich eh nicht. Und dann wird mein Glaubensleben vielleicht manche Ernsthaftigkeit verlieren. Denn das Wort Gottes von sich zu stoßen, ob als jemand, der schon wiedergeboren war oder unmittelbar vor der Entscheidung steht und sich dann doch von Jesus abwendet. Das zu tun bedeutet, ihn zum Gespött machen. Das heißt, wenn du das Evangelium hörst und begriffen hast, dass Gott dich anspricht und du dich dann abwendest, dann machst du Gott zum Gespött. Diese absolute Majestät, die durch die Himmel gegangen ist mit seinem eigenen Blut, um vor dem lebendigen Gott zu erscheinen, für uns sich zur Rechten der Majestät zu setzen und für uns einzutreten, den würden wir zum Gespött machen, wenn wir dieses Evangelium von uns stoßen. Ich habe manchen gesehen, der einen guten Weg mit Jesus begann und der Jesus verlassen hat. Nun, solange er lebt, will ich Hoffnung für ihn haben, dass er umkehrt. Aber manchmal habe ich große Angst, dass solche Menschen eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen, als solche, die ihn zum Gespött gemacht haben, durch ihre Ablehnung dieses Herrn. Und deswegen ist die Erlösung etwas Heiliges. Ich darf wissen als Gotteskind, ich habe einen unvergleichlichen Garanten im Himmel für meine Erlösung. Und genau deswegen, Freunde, ist das Evangelium so heilig. Und deswegen ist es so ernst zu nehmen. Und wollen wir ihm mit Scheu und Furcht, wie es der Hebräerbrief sagt, auch dienen. Und nicht vergessen, was es unseren Herrn gekostet hat, unser Erlöser zu werden. Wir wollen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, für die unvergleichliche Gabe, Jesus Christus, deinen Sohn. Wir danken, Herr Jesus, dass du durch die Hingabe deines eigenen Lebens die Erlösung erworben hast. Ich danke dir für die Tatsache, dass du durch die Himmel gegangen bist, durch alles, was uns trennen könnte vom Vater, um für uns vor Gott zu erscheinen und dort für uns Fürsprache einzulegen. Danke, dass dieses Werk ein für allemal geschehen ist und ein für allemal für jene gilt, die ihre Hoffnung auf dich setzen. Wir danken, dass du selbst, Herr Jesus, die Majestät bist, die unser Heil garantiert in sich selbst. Herr, danke für allen Trost, für alle Gewissheit, die das bringt, für all unsere Nöte, für unser Versagen, für unsere Zweifel. Und wir danken dir aber auch für die Mahnung, die dieses Wort gibt. Und du kennst jeden, der heute Morgen zuhört, der dir noch keine Antwort gegeben hat auf deine Liebe, auf dein Angebot, deinen Ruf zur Umkehr, zur Buße. Herr, wir bitten dich, dass du sein Herz berührst, dass er begreift, ich kann mit der Majestät im Himmel nicht spielen, ihn nicht zu meiner Verfügung halten. Hilf uns dir, eine würdige Antwort zu geben. Lass uns als Gotteskinder Menschen sein, die in heiliger Ehrfurcht vor dir leben, um dich nicht zu verunehren, sondern mit unserem Leben eine würdige Antwort zu geben. Danke dir, Herr. Amen.